Hallo, jetzt kommt ein Schopf 2 Magazin Audio. Heute mit, aber hört einfach selbst. Im Schopf 2 hatten wir heute eine Veranstaltung mit dem Thema Jenseits von Sie und Er. Und es gab ein paar GästInnen. Eine Person davon bist du, Jo. Magst du einmal kurz sagen, wer du bist und warum du heute hier warst?
Ja, hallo. Ich war, glaube ich, eingeladen, um zu dem Thema Geschlecht, Gender, Identität jenseits oder zwischen Sie und Er zu sprechen. Ich selber identifiziere mich als nicht-binär. Das macht sich meistens daran bemerkbar, dass ich auch keine Pronomen für mich verwende, also eben weder Sie noch Er. Und ich hatte die Möglichkeit, den hier anwesenden Menschen ein bisschen so von den Erfahrungen zu erzählen, die ich damit mache, in einer Gesellschaft, die eben schon sehr von der Zweiteilung in Sie und Er geprägt ist.
Und wusstest du schon immer, dass du nicht binär bist?
Irgendwie ja und irgendwie nein. Wie ich vorhin erzählt habe, hat die Grundschulversion von mir schon sehr genau gewusst, dass ich so ein Mittelding bin, auf jeden Fall kein Mädchen, auch kein Junge. Und in meinem Aufwachsen hatte ich dann aber wenig Vorbilder oder Erlebnisse, die mir irgendwie nahegelegt hätten, dass es okay ist, so zu sein. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, schon lange sehr an so klassischen Geschlechterrollen orientiert und dann erst im Erwachsenenalter irgendwie wieder den Mut gefunden, dem auch Ausdruck zu verleihen.
Und hast du generell eine Meinung zu der Einteilung von Menschen in Geschlechtern?
Ich rumpel natürlich relativ oft mit unserer aktuellen hiesigen Einteilung von Menschen in zwei Geschlechter zusammen. Ich weiß aus meinem kulturwissenschaftlichen Studium auch, dass das nicht zu allen Zeiten so war und dass das nicht überall auf der Welt so ist. Und deswegen habe ich schon immer dann ein Problem mit der Einteilung in Geschlechter, wenn das so als Naturzustand gesetzt wird, weil wir uns, glaube ich, schon darüber im Klaren sein können, dass das eben eine sehr kulturell gemachte Idee ist, dass das eine so wichtige Eigenschaft wäre und dass Menschen sich da genau in zwei Schubladen einteilen lassen. Und ich finde es ganz schön, eben sich da auch so eine gewisse Weite und Offenheit und Flexibilität wieder ein bisschen zurückzuerobern und sehe aber gleichzeitig, dass es gesellschaftlich schon gerade eher in die andere Richtung geht, dass diese Rollen immer weiter zementiert werden und leider einfach vielen Menschen ja auch gar nicht entsprechen und die meisten Menschen sich davon sehr eingeengt fühlen, auch wenn es vielleicht nicht immer so im Extrem ist, wie ich das manchmal spüre.
An welchen Stellen in deinem Alltag hast du das Gefühl, dass Geschlechterrollen eher einschränkend sind als bereichernd?
Ich glaube, dass Geschlecht tatsächlich fast alle unserer Begegnungen, Interaktionen, täglichen Erlebnisse auf die ein oder andere Weise strukturiert und beeinflusst. Ich merke es natürlich immer sehr, wenn ich irgendwo ein Formular ausfüllen soll, wo nur die Anrede Herr oder Frau vorgesehen ist. Ich merke es, wenn ich irgendwie zum Friseur gehe und eigentlich einfach nur die Haare geschnitten bekommen möchte. Aber es sind verschiedene Preise und auch verschiedene ästhetische Vorstellungen für männliche Köpfe und weibliche Köpfe gibt. Und ich glaube, schon im Aufwachsen werden Kinder einfach sehr darauf getrimmt, dass die einen irgendwie gut in Mathe sind und die anderen gut im Versorgen von Menschen. Und es schlägt sich ja in unserer Gesellschaft dann einfach immer weiter nieder. Ja, und also da würde ich mir einfach wünschen, dass ja wir uns da wieder eine gewisse Freiheit zurückerobern, dass auch Menschen, die sich einfach ganz klassisch irgendwie männlich identifizieren, fürsorglich oder empfindsam sein dürfen, dass Personen, die sich als weiblich identifizieren, irgendwie gut in Mathe sein dürfen oder auch schlecht. Also ich glaube, das wäre eine schöne Zukunftsvorstellung, wenn da wieder mehr Offenheit reinkäme.
Und hast du Ideen, wie Menschen da im Alltag auch konkret handeln können, dass die Geschlechterrollen eher aufgebrochen werden als verstärkt oder verhärtet? Und hast du auch quasi im Umgang mit deiner Nichtbinarität bestimmte Bedürfnisse von Menschen, wie sie damit umgehen?
Ich glaube, dass wir alle wahnsinnig viel durch Beispiele lernen. Und ich glaube, gerade sozusagen im Aufwachsen finde ich es einfach super wichtig, dass Kinder sichtbare Beispiele haben, die unsere klassischen Rollenvorstellungen, Geschlechtervorstellungen einfach auch durchkreuzen. Und da gibt es tolle Kinderbücher, da gibt es aber vielleicht auch Menschen im sozialen Umfeld, wo einfach klar sein kann, so hey, okay, und so kann Weiblichkeit gelebt werden, so kann Männlichkeit gelebt werden, so kann irgendwie das dazwischen und darüber hinaus gelebt werden. Und ja, dann ist so meine Hoffnung, dass die nächsten Generationen es ein bisschen leichter haben würden. Und für uns, die wir jetzt schon quasi die Schubladen im Kopf haben, tun solche Beispiele ja auch einfach gut. Also von daher müssen wir uns die vielleicht ein bisschen mehr suchen oder auch einfach selber schaffen. Und ich versuche, wo es mir möglich ist, eben da auch ein bisschen sichtbar zu sein, um Menschen in meinem Umfeld, um die auf dumme Ideen zu bringen, wenn es um das Verstören von Geschlechterrollen geht.
Und hast du da ganz konkrete Dinge, die Menschen tun können, um darauf aufmerksam zu machen, dass Geschlechterrollen nicht gegeben sind, zum Beispiel in Form von Nachfragen nach Pronomen oder so?
Ja, ich find's super schön in E-Mail-Signaturen oder bei der Anmeldung zu einer Veranstaltung oder bei einer Vorstellungsrunde einfach ganz selbstverständlich nach Pronomen gefragt wird, so dass auch Menschen, die mit den Pronomen okay sind, die ihnen meistens irgendwie zugeschrieben werden, sich bewusst machen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, und das erleichtert es natürlich für Menschen, die vielleicht ungewöhnlichere Pronomen oder keine Pronomen verwenden, eben auch richtig und so angesprochen zu werden, wie es sich für sie super passend anfühlt. Und signalisiert einfach, hey, wir haben einen Umgang damit gesucht und gefunden, dass Geschlecht so eine starke Ordnungskategorie in unserem Zusammenleben ist.
In unserer Gesellschaft geht es ja auch immer wieder viel um das Thema Gendern. Hast du da eine Einstellung zu?
Ja, das Lustige ist ja, dass wir immer dann sagen, es geht ums Gendern, wenn wir von gendergerechter Sprache sprechen. Und das Deutsche ist ja an sich, ohne dass wir gendergerechte Sprache verwenden, eine krass gegenderte Sprache. Und ich habe mich in letzter Zeit relativ viel mit dem sogenannten generischen Maskulinum, also der männlichen Bezeichnung, die alle mit meinen soll, beschäftigt. Und da zeigt sich einfach seit Jahrzehnten in allen Studien, dass wenn eine männliche Bezeichnung verwendet wird, Menschen auch nur an männliche Personen denken. Und dass wir da wirklich 30, 35 Jahre lang immer noch drüber diskutieren müssen und wieder drüber diskutieren müssen, das finde ich schon auch ein bisschen frustrierend. Und deswegen bin ich großer Fan von gendergerechterer Sprache, weil die natürlich nicht ausreicht, um die Wirklichkeit zu verändern, aber in gewisser Weise schon auch eben Wirklichkeit abbildet und dadurch einen großen Beitrag dazu leisten kann, dass Menschen aller Geschlechter einfach auch angesprochen, mitgemeint und mitbedacht sind.
Hast du Ideen, wie privilegiertere Menschen, Menschen mit mehr Diskriminierungserfahrung entgegenkommen können?
Ich glaube, da kann ich mich auch an dem orientieren, was viele AktivistInnen, die mit ganz anderer Diskriminierung, zum Beispiel rassifizierter Diskriminierung, zu kämpfen haben, als Auftrag formuliert haben. Und ich glaube, das ist in erster Linie für privilegierte Menschen, wie auch mich in vielerlei Hinsicht, darum geht, dass wir anerkennen, dass wir diese unverdienten Vorteile haben und daraus aber nicht ableiten, dass wir uns irgendwie kasteien und die Schuldfrage stellen, sondern dass wir Verantwortung übernehmen. Und dazu gehört eben auch, Menschen mit Diskriminierungserfahrung zuzuhören, wenn sie uns sagen, was sie erleben, ihnen Glauben zu schenken und dann zu gucken, wo kann ich etwas von meiner Macht, die mir ganz unverdient zugefallen ist, teilen? Wo kann ich vielleicht einen Schritt gehen, der es dann Menschen, die diskriminiert werden, leichter macht, ja, für ihre Rechte und ihre Gleichberechtigung einzutreten?
Vielen Dank, Jo.